Bedrohung Finsternis Band 1 Xerons Odyssee Teil 1 Xeron, Prinz von Kitron, zieht aus, um das kaiserliche Orakel zu erreichen. Schon bald wird klar, dass die Odyssee des jungen Prinzen nicht ohne Gefahren verlaufen sollte. Fantasieroman geschrieben von Werner Alexander. Auszug gelesen von Rena Larf. Auftakt Kapitel 1 Im Unwetter. Ein blendend greller Blitz zuckte von dem pechschwarzen, eukanischen Firmament, das die Einheimischen Skia nannten. Das ansonsten so blauklare Himmelszelt verdunkelte sich zusehends. Der Donner grollte, dumpf und bösartig, hallte er lange nach und kündigte lautstark das anrückende Unwetter an. Es hatte für diese Klimawandlung keine Anzeichen gegeben. Auf Onyx herrschte im Allgemeinen ein ausgeglichenes Wetter. Doch die Menag Lerovan, die Bedrohung Finsternis, wurde mit jedem Tag, der verging, deutlicher spürbar. Der Großteil aller Bürger hatte absolut keine Ahnung von einer sich zu erfüllenden Prophezeiung. Die Offenbarung, die Goragas vor beinahe 116 Jahren verkündet hatte, blieb ein wohlbehütetes Geheimnis der Kaiserkammer. Die Blitze häuften sich und schließlich folgten Getöse und elektrische Entladung zur gleichen Sekunde. Die schwere Wolkendecke formierte sich, sie schob sich übereinander, baute sich auf und senkte sich, alles verschlingen wollend, auf die unvorbereitete Landschaft nieder. Träge und bedrohlich hingen die Vorboten des Gewitters undurchschaubar am Himmel. Es schien, als hätte sich das Klima mit den dunklen Machenschaften des bösen Zauberers verbündet. Doch so weit wollte niemand denken. Es war für die braven Gemüter von Onyx unvorstellbar, dass die Klimaelemente sich von dem finsteren Hysomar, der sein Schaffensgebiet im verfluchten Geistercanyon errichtet hatte, kontrollieren lassen sollten. Aber genau so war es. Die Gewitterfront schien sich ausgetobt zu haben. Das Grollen wurde um einige schwächer. Doch nun öffnete Skia seine Schleusen und dicke Regentropfen fielen zur Erde. Zuerst nur vereinzelt, dann immer heftiger, bis es schließlich sprichwörtlich wie aus Bottichen goss. Die Wolkenfront zog sich über dem Gebiet vor dem Gräsermeer immer dichter zusammen und der Regen baute sich wie eine undurchdringliche Wand zwischen dem Übergang vom Zauberwald und der Ebene des Graslandes auf. Es entstand der Eindruck, als wollte sie verhindern, dass jemand den einzigen Pfad zu den Bergen des Lichts beschreiten konnte. Natürlich, es gab noch andere Wege in die heilige Gebirgskette, aber auf dieser Seite des Landes, von der Stadt Argor aus gesehen, konnten die Berge des Lichts nur über das Grasland erreicht werden. Der Wind pfiff heulend durch die knorrigen Äste des Zauberwaldes, der das Kristalltal umgab und bis an den Rand des Graslandes reichte und riss das farbenprächtige Laub, Zweige und sogar ganze Äste von den Bäumen. Er wirbelte das Unterholz auf und trieb die nassen Blätter spielerisch vor sich her. Der Regen zog über das Land, das Unwetter tobte mit Ausbrüchen, wie sie auf Onyx schon seit Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen waren. Der Regen fiel in dicken Schnüren und nicht einmal die gewaltigen Baumriesen der Wälder konnten diesen Wassermengen standhalten. Die Fluten sprengten sich stellenweise auseinander und tränkten das Erdreich mit Gallonen von Flüssigkeit. Kein Lebewesen zeigte sich und der Vogelgesang war längst verstummt. An manchen Stellen war das Unwetter wahrhaftig schwächer geworden, Nur in der Ferne über der Hauptstadt des Landes grollte der Donner noch heftig, und unter ständigem Blitzbeschuss zog der Sturm über das Land und braute sich über dem kaiserlichen Regierungsdom, dem Impertur, mächtig zusammen. Es schien beinahe, als wollte die Naturgewalt den in den Himmel ragenden Turm mit sich reißen. Heulend blies er über die silbernen Verzierungen, und Schritt für Schritt staute sich der zunehmende Wind auf und strömte von allen Seiten dem offenen Meer zu. Dort formierten sich die Sturmwinde zu einem überdimensionalen Hurrikan, die Fluten des Ozeans vermengten sich mit den Kräften des Ventus, und unsagbar mächtig stieg die Windsäule aus dem Meer und fegte unaufhaltsam über die Erde. Singend ließ er eine tiefe Schneise hinter sich, Häuser wurden hochgehoben, auseinandergerissen und ganze Bäume entwurzelt. Wie Pfeile schossen Rindenstücke durch die Luft. Der Jari, wie die Eukaner ihn nannten, schlug einen Haken nach dem anderen und wirbelte schließlich durch den Zauberwald. Die mächtigen, mit Mond bewachsenen Stämme ächzten, als der Hurrikan hindurchbrauste. Die uralten Zauberbäume versuchten verzweifelt, gegen die zerstörerische Windsäule Widerstand zu leisten, doch es war sinnlos. Gegen diese Kraft waren sogar ihre magischen Fähigkeiten nutzlos. Wie Federn schob der Wirbelsturm die Stämme beiseite und tanzte durch den grünen Mischwald. Und es kam noch schlimmer. Wie eine Rodungsmaschine suchte der Jari den Zauberwald heim. Viele der mächtigen Baumriesen wurden brutal aus der Erde gerissen und stürzten, alles unter sich begrabend, zu Boden. Vögel, die einen Unterschlupf zwischen den dichten Zweigen gesucht hatten, stiegen aus den Baumkronen auf und suchten ihr Heil in der Flucht. Jegliches Getier aus dem Walde hatte sich bereits vor dem Sturm in Sicherheit gebracht, soweit das eigentlich möglich war, denn es war ein Wetter, bei dem kein Lebewesen unterwegs war. Niemand würde an einem solchen Tag seinen Hund vor der Türe sitzen lassen. Keiner hatte zu dieser Stunde die Courage, sich im Freien aufzuhalten. Oder etwa doch? Im dicht gewachsenen Unterholz raschelte es. Die Laute kamen dichter heran und wurden nun trotz des starken Tosens des Hurrikans vernommen. Eine schneidige Gestalt bahnte sich ihren Weg durch das beinahe undurchdringliche Unterholz des Waldes. Das Toben des Sturmes rückte von allen Seiten auf den Näherkommenden zu, doch keinesfalls hielt den Wanderer dies auf. Mit letzter Mühe und verborgenen Kraftreserven stemmten sich die Bäume des Zauberwaldes noch einmal gegen den Wind und schützten so das Leben unter ihnen. So schnell wie sich der Jari aufgebaut hatte, genauso schnell brach er auch wieder in sich zusammen. Die magischen Kräfte des Horstes konnten sich doch noch behaupten. Überall prasselten allerlei Gegenstände vom Skia. Das Pfeifen des Windes verstummte allmählich, und nur der Regen schien seine Kraft beizubehalten. Denn man hörte nur noch das gleichmäßige Trommeln des Regens auf dem felsigen Übergangsgürtel zwischen dem Zauberwald und dem Grasland. Doch nun, nach dem Gewitter, stieg Nebel im Zauberwald auf. Zäh erhob sich der Dunst und hüllte die Gestalt, die immer näher kam, in ein gespenstisches Zwielicht. Hier in diesen Wäldern hatte es noch nie Nebel gegeben, der weise Zauberer sorgte stets dafür. Wie eine giftgrüne Erbsensuppe kroch der Smog über den Boden und bahnte sich einen Weg in die Höhe, wo er alles um sich verschlang. Die Person, ein Jüngling von 18 Jahren, hielt kurz inne und versuchte, sich an den beiden schwer verhüllten Sonnen zu orientieren. Doch diese waren hinter den letzten undurchdringlich pechschwarzen Wolken verschwunden. Es war ihm unmöglich, seine genaue Position auszumachen. Geplagt und von den Strapazen beinahe gebrochen, setzte der Jüngling seinen vorherbestimmten Weg fort. Sein Gesicht war braun gebrannt, sein Blick wachsam, und aus klaren blauen Augen blickte er in die Welt. Er trug ausgefranste Lederkleidung, und sein blondes Haar, das ihm bei Staatsbesuchen in Locken über die Schulter fiel, war gegenwärtig zu einem Zopf geflochten. Sein Name war Xeron. Er kam aus Kitron. Sein Weg führte ihn durch das halbe Land, hin zum kaiserlichen Orakel in den Bergen des Lichts. Er wusste nicht, weshalb er dorthin bestellt worden war. Xeron wusste auch nicht, was ihn dort erwartete oder was von ihm erwartet wurde. Er kannte nur die kaiserliche Order, sich umgehend beim Orakel einzufinden. Und diese Aufforderung genügte dem jungen Untertan und auch seinen Eltern. Xeron war bereits am folgenden Tag aufgebrochen. Schon seit 15 Tagen war der Präriekrieger unterwegs. Die Entfernung von Argor, seiner Heimatstadt, bis zu den äußeren Ausläufern der Berge des Lichts betrugen nur 950 Bais. Das waren in menschlichen Maßstäben gemessen etwa 3 Meilen. Und Xeron schaffte diese Strecke im Normalfall in gut 3 Tagen. Er war jung, kräftig und gut durchtrainiert. Seine Ausdauer war bisher unbegrenzt gewesen und schon so manchen Erkundungsmarsch mit noch härteren Anforderungen und noch weiter in die Ferne führend, hatte er auf diese Weise bereits bestanden. Doch in diesen Tagen war das Schicksal gegen den Königssohn. In den Welten der Kitrona-Prärie bebte zuerst der Boden, die Erde brach stellenweise auf, und Xeron musste stundenlang den klaffenden Spalten ausweichen. Sein Pferd hatte er durch diese Hindernisse zurücklassen müssen. Der Prinz wollte das Leben des Tieres nicht unnötig gefährden. Immer wieder versuchte der Abgrund, den Krieger zu stoppen, und mehr als einmal musste Xeron ein beinahe unüberwindliches Hindernis bezwingen. Er schaffte es immer, wenn auch manchmal nur mit knapper Not. Dann, vor Beginn des Zauberwaldes, wucherte urplötzlich ein dickes Dornengestrüpp auf. Das Dickicht verhakte sich unlösbar ineinander, und Xeron hatte alle Hände voll zu tun, um sich mühsam einen Weg durch die spitzen, todbringenden Ranken zu bahnen. Mit seinem breiten Schwert, das er zu seinem 18. Jahrestag des Seins von seinem Vater erhalten hatte, schlug er sich einen Pfad hindurch. Die dornigen Triebe näherten sich stets aufs Neue, und Xeron musste all seine Kraft aufwenden, um nicht dem Dickicht zu unterliegen. In der Tat, es war ein äußerst mutiges Tun, denn rasend schnell wuchs das Gesträuch immer wieder nach. Und zu allem Verdruß zogen aus allen 4 Himmelsrichtungen schwarze Nebel auf. Die Naturgewalten in diesen Tagen waren alles andere als typisch für Onyx. Sie gaben dem jungen Mann zu denken. Versuchte eine unbekannte Macht, den Prinzen daran zu hindern, sein Ziel zu erreichen? Er wusste es nicht. Und er hatte auch nicht wirklich die Zeit, diesem Gedanken richtig nachzugehen. Xeron kehrte aus seiner Erinnerung zurück. Er hatte nur die Waffen bei sich, die er täglich zur Jagd benötigte. Sein Schwert, Hardor, mit dem er die Schneise in das Dorngeflecht geschlagen hatte. Einen scharfen zweischneidigen Dolch, den Xeron Dals nannte. Sowie Pfeil und Bogen, die unter der Bezeichnung Spilorak liefen. Es war eigentlich für die Bewohner von Onyx nicht mehr Brauch, dass Waffen mit Namen versehen wurden. Das war einst das Privileg der Menschen gewesen. Doch Menschen hatte man in diesem Lande schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen. Arix hatte Xeron auf die Namensgebung hingewiesen. Er wollte seinem Sohn die alten Werte vermitteln und lehrte ihn auch den alten Kodex der Ritterschaft. Xeron nahm die Worte seines Vaters auf. Er wusste zwar noch nicht, wie und ob er sie jemals gebrauchen würde, aber der gesetzliche Thronfolger von Kitron wollte gegen seinen Vater auch nicht ungehorsam sein. Für einen Augenblick hielt der Präriekrieger in seinem Marsch inne. Er blickte zurück, rückwärts in die Richtung, aus der er nun gekommen war. Die Nebelschleier hüllten die Umgebung gnadenlos ein, und nur mehr schemenhaft waren die Konturen des Zauberwaldes zu erkennen. Xeron dachte für einen Moment an seine Eltern. Er lebte zusammen mit ihnen in der Stadt seiner Vorväter. Auch sein Onkel lebte dort, und mit ihm hatte der Königssohn schon so manches Abenteuer bestanden. Xerons Vater war König über diesen Teil des Landes, Arix regierte hier mit standhafter Hand, aber auch mit Strenge. Ganz so, wie es die Kaiserin von Onyx erwartete und mit absoluter Loyalität ihr gegenüber. Arix war schon lange König über Kitron. Er hatte diese Position lange vor Xerons Geburt erhalten. Doch mehr wusste der einzige Sohn von Arix und San Andra auch nicht über die Vergangenheit seiner Pordola. Über die Entstehung der Stadt, über die Namensgebung und ihre Vergangenheit war nicht viel bekannt. Und die Personen, die womöglich etwas darüber wissen konnten, diese hüllten sich in Schweigen. Am Tage seines Aufbruches hatte Xeron sich noch Sorgen über die Order der Kaiserin gemacht. Er fühlte sich rein und unschuldig. Er war sich sicher, kein Verbrechen gegen die Kaiserin begangen zu haben. Dennoch saß die Furcht tief im Herzen des jungen Kriegers. Eine derartige Aufforderung bedeutete zuvor immer etwas Schlimmes. Dann geschahen jene Dinge auf seiner Reise, die für Xeron so unerklärlich waren. Die Vorfälle konnten nichts mit Endiras Befehl zu tun haben, und so kamen dem Präriekrieger erste Zweifel an seiner geglaubten Unschuld. Es war nun totenstill im Zauberwald. Das Säuseln der Baumwipfel war verstummt, und außer dem Rauschen des Regens vor ihm regte sich kein Laut. Xeron hatte den Kampf der Bäume gegen den Hurrikan atemlos verfolgt. Schon während seines ersten Kultuszyklus hatte der Königssohn von den magischen Kräften des Zauberwaldes vernommen. Doch noch zu keiner Stunde seines Seins hatte Xeron seine Kraftdarbietung erleben dürfen. Die Bäume waren da eigen. Sie offenbarten sich dem Leben außerhalb des magischen Zirkels nicht gerne. Die Nebelschwaden glommen zähe an den Beinen des Kriegers empor, und es sah ganz so aus, als wollte der Smog den jungen Prinzen unter sich ersticken. Xerons Bewegungen wurden müde. Der Nebel verschlechterte seine Sicht immer stärker. Er sah keinen Meter mehr weit. Der aufgeweichte Boden gab bei jedem Schritt nach, und langsam verwandelte er sich durch den heftigen Regen in einen zähen Morast. Sein Stirnhaar klebte schmutzig an seinem Kopf, die Kleidung troff vor Nässe. Er fror erbärmlich, und nur sehr langsam kam er in Folge vorwärts. Der Wind nahm wieder an Stärke zu, und er blies nun aus nordöstlicher Richtung und brachte die Frostigkeit des Eisberges mit sich. Eisig kalt strich er Xeron daher über den sonst so seidig schimmernden Schopf und versuchte, den Steppenkrieger wieder zurückzudrängen, zurück in die Richtung, aus der er gekommen war. Das nun sumpfige Erdreich rutschte bei jedem Tritt schmierig davon, und das Vorwärtskommen wurde zu einer schmerzhaften Tortur. Böse, anstimmend und schrill aufsingend pfiff der Wind in seinen Ohren.
Kieron!
Glaubte Xeron aus dem Brausen des Windes zu hören.
Lasmoran!
Seine ermüdeten Sinne schienen ihm einen Streich zu spielen. Dennoch vernahm er mit jeder aufsteigenden Böe diese Worte.
Lasmoran Auka, kehre besser um!
Er brauchte ein paar Minuten Ruhe. Er musste sich für einen Augenblick erholen können. So dachte Xeron bei sich. Er benötigte eine kurze Atempause. Ansonsten würde er kraftlos zusammenbrechen, und das war auf keinen Fall akzeptabel. Das Ziel war noch weit, und das, so glaubte Xeron nun zu wissen, würde sicherlich nur die Spitze des Eisbergs darstellen. Aber wo sollte er sich niederlassen? In der Ferne leuchtete plötzlich ganz kurz nur ein helles Licht auf. Der Reishwanir, eukanisch für Prinz, nahm seine letzte Kraft zusammen und hastete in gewaltigen Sätzen auf die Stelle zu, wo die Lichtquelle erschienen war. Und siehe, endlich, der Wald lichtete sich. Mit dem Mut der Verzweiflung trat Xeron zwischen den letzten Bäumen des Waldes hervor, und dann sah er, was nun vor ihm lag. Der felsige Übergangsgürtel zum Grasmeer, und es wartete noch mehr auf ihn, nämlich die dichte Regenmauer des Unwetters. Alle anderen Boten des Bösen hatten sich nun wieder in ihre versteckten Winkel verzogen, und nur noch der Wasserwall sollte dem Prinzen zu schaffen machen. Keuchend kletterte er auf einen erhöhten Felsen, der vor dem Beginn des Graslandes aus dem felsigen Schotter ragte. Dieser befand sich zwischen dem letzten Vanor und dem vor ihm liegenden Flachland. Bis hierher hatte Xeron es immerhin für den Anfang geschafft. Der Prinz streckte leicht die Beine von sich. Er war hundemüde und hatte fürs Erste nur mehr eines im Sinn, ein klein wenig Schlaf zu finden. Seine Sehkraft hatte sehr nachgelassen und er konnte nicht einmal mehr die Trift des Graslandes erblicken. »Nur kurz verschnaufen«, dachte Xeron bei sich. Er schlug den Kragen seines Seidenkebs höher. Der Regen peitschte dem Krieger seine Wassermassen ins Gesicht und in Strömen liefen Rinnsale von seinem Haar und sickerten durch seine Kleidung. Steif gefroren und bis auf die Knochen nass hockte Xeron auf dem Felsen und sein Blick, der immer trüber wurde, versuchte weiterhin die Gräserebene zu erfassen. Doch zwecklos, durch die Regenmauer konnte er nicht hindurchschauen. Die Sonnen waren vollends hinter den Wolken verschwunden. Es würde auch bald Nacht werden.
»Schlafen«,
dieses Wort durchzuckte den Krieger.
»Schlafe«.
Von irgendwoher wurde dieser Gedanke in Xerons Gehirn manifestiert.
»Schlaf«,
wisperte es wieder.
»Imassa della Veron«.
Dann geschah Sonderbares. Der Regen wurde schwächer, der Wasserwall lichtete sich, und gespenstisch wogte das Grasland im letzten Licht des Tages vor dem Präriekrieger. Der Wind strich nun sanft über das Gräsermeer des Plateaus, und es schien, als schaukelten dort ruhig beständige Wellen. Dieses Bild entspannte den Königssohn. Er schloss für Sekunden die Augen. Seine Lider brannten, und dieser kurze Moment der Müßigkeit tat seiner gestressten Seele gut. Ohne es eigentlich zu wollen, versank er in Gedanken.
»Schlafe, Imaska!«
Er hörte diesen Befehl wieder, säuselnd echote er in den Ohren. Und Xeron gab dieser Anordnung recht. Er leistete keinen Widerstand mehr, die Sinne schwanden ihm. Ein letztes Mal schaute er mit halbgeschlossenen Augen in jene Richtung, in welche er weitergehen musste. Das Grasmeer lag nunmehr wenige Schritte vor ihm entfernt. Die hohen Halme wiegten sich sanft hin und her. Und durch die Regenwand schien es so, als würden Wellen gutmütig vor ihm hin und her schaukeln. Die Augen fielen dem Prinzen nun vollständig zu, und Xeron kam der Aufforderung des Schlafens nun nach und schlummerte schließlich ein. Und dann, wenige Herzschläge später, schlief der Königssohn bereits den Schlaf der Gerechten. Er begann zu träumen. Xeron kehrte an den Tag zurück, an dem für ihn alles in Argor begonnen hatte. Die beiden Sonnen von Onyx gingen nunmehr langsam unter. Mit dem Einbruch der kommenden Nacht war auch das schlimmste Unwetter der bisherigen Klimaniederschrift des Landes vorüber. Und Xeron schlief. Er schlummerte tief und fest und träumte von den Ereignissen der vergangenen Tage, bevor er sich aufgemacht hatte, um seine Heimat zu verlassen, um das kaiserliche Orakel in den Bergen des Lichts zu erreichen.
Musik.